Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Folgende Themen erwarten Sie heute bis 21 Uhr. Tote Hose auf dem Lande? Irrtum. Wer glaubt, die 68er-Proteste seien nur in den Metropolen zu spüren gewesen, den belehren Historikerinnen und Historiker eines Besseren. Über 50 Jahre später haben sie die Aus- und Nachwirkungen der Jugendrevolte in der Provinz unter die Lupe genommen. Sind sie auf den Hund gekommen, insbesondere während der Corona-Krise? Weil der Kontakt zu den Zweibeinern gerade zu Beginn der Pandemie eingeschränkt war, hat sich der zu den Vierbeinern eher intensiviert. Wir berichten über Forschungsergebnisse, wie sich die Mensch-Tier-Beziehungen in dieser Zeit verändert haben. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. So lautet ein legendärer Ausspruch des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Aber wer hat in Krisenzeiten überhaupt noch Visionen von der Zukunft? Sind sie dennoch wichtig oder müssen wir uns an einen permanenten Ausnahmezustand gewöhnen und immer nur auf Sicht fahren? Das beschäftigt Wirtschaftssoziologen wie Konfliktforscher. Und wir widmen uns einer Vision, die seit Jahren im Gespräch ist, aktuell wieder verstärkt diskutiert wird und die für einige Menschen schon Wirklichkeit geworden ist. Die Rede ist vom bedingungslosen Grundeinkommen. Was macht die Idee so anziehend? Wie funktioniert sie in der Praxis? Und welche Erkenntnisse erhofft sich die Wissenschaft davon? Antworten darauf gibt unser heutiger Schwerpunktbeitrag. »1968, das war das berühmte Jahr, in dem vor allem die Jugend gegen den Vietnamkrieg protestierte und gegen den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren von Staatsbediensteten. Aber es war nicht nur die Zeit der Studentenproteste in Berlin oder München mit Rudi Dutschke und der Kommune 1. Neue Werte wie Mitbestimmung, sexuelle Befreiung und Emanzipation wurden auch fern der Metropolen diskutiert und gelebt. Viele Studierende an den Universitäten kamen aus ländlichen Gebieten oder Kleinstädten und transportierten die neuen Ideen in die Provinz. Und die 68er-Proteste, das haben Wissenschaftler jetzt erforscht, waren nicht nur ein Aufbegehren der Intellektuellen. Auch die Jugend auf dem Lande suchte nach demokratischeren Perspektiven für ihr Leben. Auszubildende ließen sich anstecken von den Protesten und mischten zum Beispiel die Gewerkschaften auf. Ursula Storost hat mit Historikerinnen und Historikern gesprochen, die in einem gerade erschienenen Sammelband die Aus- und Nachwirkungen der Jugendrevolte jenseits der Großstädte untersucht haben.
Aufgewachsen auf dem Lande in einem kleinen Ort. Ich glaube, ich war so lange nicht mehr dort, denn zwischen Kartoffeln und Blumenkohl fühle ich mich heute nicht mehr wohl.
Sang der Liedermacher Hannes Wader 1971. Dass sich das Landleben weiterhin nur zwischen Kartoffeln und Blumenkohl abspielte, die Menschen auf dem Land im Dornröschenschlaf der altbackenen Welt verharrten, kann man heute widerlegen, sagt die Historikerin Dr. Lou Segers. Mehr als 50 Jahre nach 1968 fragten sich Wissenschaftler, wie die Menschen in der Provinz eigentlich mit den Protesten umgingen.
Man dachte ja bisher, also 1968, das war vor allen Dingen die Studentenrevolte in den Großstädten und da sind die Akteure und die Akteurinnen. Aber man hat eigentlich wenig geguckt, zum einen, wo kamen die überhaupt her, diese Akteurinnen und Akteure. Und man muss ja sagen, mit der Bildungsreform Ende der 60er Jahre haben ja immer mehr junge Menschen studiert und die kamen vielfach vom Lande und sind dann in die Städte gegangen und sind aber auch von den Städten wieder zurückgegangen.
Die Privatdozentin an der Universität Hamburg und Geschäftsführerin des Verbandes Schaumburger Landschaft hat erforscht, wie die seinerzeit revolutionären Ideen aufs Land kamen.
Also wenn man zum Beispiel an Lehrer denkt und ähnliche Berufsgruppen, die dann am lokalen Gymnasium eine Stelle bekommen haben, aber natürlich bestimmte Ideen auch mitgebracht haben.
Lou Segers, Herausgeberin des Buches 1968, Die gesellschaftlichen Nachwirkungen auf dem Lande, verweist auf den Strukturwandel der 1960er Jahre, der nicht nur die Großstädte erfasst hatte.
Also dadurch, dass der Agrarsektor zurückging, dass Dienstleistungsberufe zugenommen haben, dass mehr Frauen Teilzeitarbeit oder auch ganz gearbeitet haben, dass eben eine Medialisierung vonstatten ging, dass die Leute mobiler geworden sind, dass Kleinstädte zum Teil auch so Suburbanisierungsprozesse durchlaufen haben. Das heißt, dass neue Familien zugezogen sind. Ich will damit sagen, dass der ländliche Raum eben nicht statisch war, wie man lange Zeit angenommen hat, sondern ebenfalls hochdynamisch.
Vor allem die gerade entstandenen Massenmedien hätten einen großen Einfluss darauf gehabt, dass neue Ideen bis in den letzten Winkel der Bundesrepublik drangen, sagt der Historiker Dr. Detlef Siegfried, Professor an der Universität Kopenhagen. Das freie Leben der Kommune 1 flimmerte über die Fernsehschirme und erregte Empörung, Aufsehen und Interesse, vor allem bei jungen Menschen. Die damalige Fanpost an die Kommunarden ist heute im Hamburger Institut für Sozialforschung archiviert.
Und diese Post stammt zu einem sehr großen Teil aus ländlichen Gebieten, wo also total klar wird, da sitzen einzelne Individuen oder kleine Freundesgruppen irgendwo in der Provinz und haben über die Medien über diese Kommune gehört und interessieren sich dafür und schreiben jetzt an die und wollen Ratschläge, wie man überhaupt eine Kommune aufbaut, was ist das eigentlich, wie funktioniert der Alltag. Sie wollen Prospekte darüber haben.
Linke Zeitschriften wie Pardon oder Konkret kamen auf den Markt und wurden von vielen abonniert. Von solchen, so Detlef Siegfried, die sich eingeengt fühlten und die bestehenden Verhältnisse verändern wollten, auch auf dem Lande.
Von diesen Zeitschriften ist also doch ein relativ großer Teil, wird gerade in den kleinen Ortschaften von unter 5000 Einwohnern gelesen, was nochmal zeigt, wie stark dieser Orientierungsbedarf gerade auf dem Lande ist, wie sehr man sich aber auch synchronisiert mit dem, was überregional vonstatten geht.
Während junge Leute aus der ganzen Republik in Berlin, Frankfurt oder München durch die Straßen liefen, gegen den Vietnamkrieg und das Establishment protestierten, gegen die auf Ausbeutung und sozialer Ungerechtigkeit basierende Wirtschaftsordnung und die Unterjochung der Länder der Dritten Welt, galt der ländliche Raum per Definition lange als ein Ort der Rückständigkeit, sagt Detlef Siegfried.
Theodor Adorno ist ja sozusagen einer der bekanntesten Kritiker der Verhältnisse auf dem Lande gewesen. Er sprach in den 60er Jahren davon, dass eine Entprovinzialisierung des Plattenlandes nötig sei. Er sprach auch mal von einer Entbarbarisierung des Plattenlandes und stellte sich vor, 1966 war das, als die NPD, also von einem Wahlsieg zum nächsten Fortschritt, er stellte sich vor, dass man mobile Einsatzkolonnen von Freiwilligen bilden sollte, die also auf dem Plattenlande dafür sorgen, dass man da überhaupt mal den Standard des liberalen Denkens aus dem 19. Jahrhundert einführen müsste.
Für eine solche Einschätzung, so der Historiker Dr. Knut Andresen, gibt es tatsächlich gute Gründe. Der Privatdozent an der Universität Hamburg und Mitarbeiter der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte hat sich mit der Lehrlingsbewegung und Gewerkschaftsjugend Ende der 60er Jahre beschäftigt. Lehrjahre waren damals auch in der Großstadt keine Herrenjahre, sagt er, aber auf dem Land waren die Repressalien doch erheblich stärker.
Der Geselle durfte rauchen, der Lehrling nicht. Lange Haare bei männlichen Jugendlichen, lässigere Kleidung bei Männern wie Frauen, Minirock, aber eben auch Jeans und andere, diese Abkehr vom Anzug.
Insbesondere in Kleinstädten forderten junge Leute Freiheit von Konventionen. Viele von ihnen waren gewerkschaftlich organisiert. Die älteren Gewerkschafter in den eigenen Betrieben unterstützten sie allerdings nicht, sagt Knut Andresen.
Weil die auch lange Haare falsch fanden. Sie fanden auch die lässige Kleidung schwierig. Und ein Kennzeichen der Lehrlingsbewegung war natürlich, dass man versuchte, diese Alltagskonflikte zu politisieren. Und ein schönes Beispiel fand ich eine Uelzener Lehrlingszeitung aus 1970, wo es einen Konflikt mit einem Handwerksmeister gab, der seine Lehrlinge zum Friseur schickte und sagte, ihr müsst euch die Haare schneiden lassen, sonst dürft ihr hier nicht arbeiten. Und in dieser Zeitung wird argumentiert, wir dürfen unseren Protest nicht gegen diesen Handwerksmeister richten, sondern wir müssen den Protest gegen die Handwerkskammer richten, weil die gewissermaßen als Vertreter der kapitalistischen Gesellschaft ihn dazu bringen, sich so zu verhalten.
Generationskonflikte wurden auch auf dem Land als politische Konflikte gedeutet. Unterdrückung der Individualität nicht nur als Verhalten der Eltern oder des Arbeitgebers interpretiert, sondern als Folge des Kapitalismus. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Arbeitsbedingungen grundsätzlich hinterfragt.
Das war ein wichtiges Element bei dieser Radikalisierung, auch in der Gewerkschaftsjugend, dass man sagte, das ist kein Konflikt zwischen den Generationen, schon gar nicht in der Arbeiterschaft, sondern es ist ein Konflikt gewissermaßen, weil hier die schlechten Bedingungen sich auf die Leute auswirken, auf die älteren Arbeiter. Deswegen sind die so mürrisch, deswegen sind die gegen neue jugendkulturelle Formen.
Massive Kritik am System lehnten die meisten älteren Arbeiter und auch die Gewerkschaftsfunktionäre ab. Wenn junge Leute für bessere Arbeitsbedingungen kämpften und für den Betriebsrat kandidierten, war das gut. Aber radikale Forderungen der Jungen waren nicht wohlgelitten. Eine schwierige Situation, gerade für die engagierten jungen Leute, die etwas verändern wollten.
Ein Teil geht in die Gewerkschaften, ein Teil wendet sich aber aus Enttäuschung von den Gewerkschaften ab. Und das kam eben auch häufiger vor, dass in Ostfriesland der DGB-Kreisjugendausschuss 1970 ganz viel Aktivitäten entfaltet. Das ist der DGB-Kreisleitung zu viel. Sie lösen dann diesen Jugendausschuss auf.
1968er Ideen auf dem Land, das war eben ein Spagat, sagt die Historikerin Lou Segers. Sie hat für ihre Forschungen Menschen interviewt, die Anfang der 70er Jahre nach neuen Lebensformen suchten. Auf dem Land. Den Neubürgern, die Häuser aufbauten und Jugendzentren organisierten, zollten viele alteingesessene Respekt. Demzufolge wurden auch ihre neuen Ideen nicht in Bausch und Bogen abgelehnt, zumal man manche Forderungen durchaus aus den ortseigenen Heimatvereinen kannte, Beispiel Naturschutz. Der hieß bei den 68ern Umweltschutz und war im Interesse der Landbevölkerung. Da, sagt Lou Segers, zog man an einem Strang, zum Beispiel bei den Protesten gegen das Kernkraftwerk Brockdorf.
Dieses breite Bündnis von konservativen Bauern bis hin zu städtischen Akteuren der Umweltbewegung, die da auf einmal gemeinsam eben agiert haben. Und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Zeitgeistfaktor auch gewesen ist. Es ging, glaube ich, schon darum, wie wollen wir eigentlich leben.
Ursula Storost berichtete über den Kampf zwischen neuer Freiheit und alten Traditionen, der 1968 nicht nur die Jugend in den Großstädten bewegte. Mehr dazu lässt sich nachlesen im von Lou Segers herausgegebenen Sammelband 1968 – Gesellschaftliche Nachwirkungen auf dem Lande, der gerade im Waldstein Verlag erschienen ist. Sie könnte zum prägenden Element des Jahres 2020 werden, die Mensch-Tier-Beziehung, wenn man berücksichtigt, dass das Coronavirus auf einem Wildtiermarkt über eine Fledermaus auf den Homo sapiens gekommen ist. Oder wenn man an die Bilder aus den Fleischfabriken in Gütersloh denkt, wo das Virus sich besonders schnell ausgebreitet hat. Eine Studie der Stiftung Bündnis Mensch und Tier nimmt allerdings eine andere, wesentlich angenehmere Mensch-Tier-Beziehung in den Fokus. Die zwischen Menschen und ihren Haustieren. Kommen Haustierhalter besser durch die Krise, wurde da während des Lockdowns in diesem Frühjahr gefragt. Nun liegen die Ergebnisse der Studie vor. Eva-Maria Götz hat sie sich angesehen und berichtet, wie sich das Verhältnis von Frauchen und Herrchen zu ihren Vierbeinern während der Krise verändert hat. Wo Hunde Menschen in psychischen Krisen unterstützt haben, aber auch, wie sich das veränderte menschliche Bewegungsverhalten auf Tiere im Zoo oder in freier Wildbahn ausgewirkt hat.
Egal, ob es regnet oder stürmt, eine Hitzewelle uns im Griff hält oder eine Pandemie, Bearded Collie Oscar fordert sein Recht. Er muss raus und ich mit. Auch in diesem Frühjahr, als alle, auch Herrchen oder Frauchen, eigentlich zu Hause in ihren eigenen vier Wänden bleiben sollten.
Die normalen Anteile in meinem Leben sind geblieben, weil das Tier ja sowieso weiterhin ritualmäßig versorgt werden muss.
Beschreibt Dr. Carola Otterstedt diese Situation. Sie ist Verhaltensforscherin und Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Bündnis Mensch und Tier. Diese Stiftung fördert die interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung in der Gesellschaft. arbeitet dabei mit universitären Forschungsinstituten zusammen und fragte bereits im Zeitraum von März bis Mai gleich selber nach.
Ich bin über den großen Mailverteiler der Stiftung Bündnis Mensch und Tier gegangen und habe aufgerufen, wer sich an dieser Studie beteiligen mag. Das sollten nicht automatisch nur Tierhalter sein, aber es war natürlich überwiegend Tierhalter.
92 Tier- und Nicht-Tierhalter nahmen an der Befragung teil, die vor allem eines herausfinden wollte.
Wie haben die Menschen vor der Corona-Krise mit ihrem Tier gelebt? Und was hat sich jetzt in dieser Krise, in der akuten Situation für sie geändert?
Das Ergebnis: Für Tierhalter hat sich wenig geändert. Bei allen wirtschaftlichen Verlusten oder psychischen Ängsten, die die Tierhalter ebenso plagten wie die Menschen ohne Tiere, kamen die Haustierhalter augenscheinlich besser durch die Krise. Denn es zeigte sich, so Carola Otterstedt, dass
die Alltagsstruktur, die durch die Versorgung von Tieren entsteht, für sie ein ganz wichtiges Gerüst war, um selbst nicht immer nur fokussiert zu sein auf mögliche Auswirkungen der Krise, zum Beispiel wirtschaftliche Existenzängste, sondern sich auch darauf zu fokussieren, dass das Leben gut ist.
Morgens aufstehen, Gassi gehen, Nahrung bereitstellen, den Vogelkäfig oder das Aquarium säubern. Tierhaltung macht Arbeit, die nicht aufgeschoben werden kann und Sinn macht. Und das wiederum strukturiert den Alltag und stärkt das Selbstwertgefühl.
In der Krise sind wir gefordert, neue Strukturen aufzubauen, weil die Krise das von uns verlangt. Aber neben diesen Themen der Krise brauche ich auch andere Themen, die mich interessieren, die mir ein gutes Gefühl geben, die mich auch herausfordern. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Und auch während der Kontaktsperre, als viele Menschen nicht einmal die eigenen Angehörigen besuchen konnten, um ältere oder Risikopatienten nicht zu gefährden, konnte ein Tier über das Alleinsein hinwegtrösten. Ein wenig zumindest.
Es hat eine Teilnehmerin gesagt, ich konnte mit jemandem sprechen. Und zwar nicht nur digital oder per Telefon oder wie auch immer, sondern unmittelbar. Die analoge Beziehung ist was ganz Wesentliches.
Die Corona-Zeit trägt dazu bei, dass natürlich viele, viele Menschen mit depressiven Geschichten psychiatrische Behandlung benötigen. Ja, die vereinsamen zum Teil, die haben Existenzängste. Die Klienten, die bei uns in der Klinik waren während der Corona-Zeit, die hat es natürlich auch besonders hart getroffen.
Berichtet Katrin Wachholz, Krankenschwester in der Psychiatrie und Fachkraft für tiergestützte Interventionen. Gemeinsam mit der schokobraunen Labradorhündin Milka ist sie für den praktischen Teil eines Forschungsprojektes der TU Dresden und der Alice-Salomon-Hochschule Berlin zuständig. Das untersucht, welche Effekte die Arbeit mit Hunden auf Jugendliche in therapeutischen Wohngruppen hat.
Da geht es halt darum, die Gruppe zu stärken und das Selbstbewusstsein zu stärken, Handlungsabläufe strukturieren zu können, den anderen auch mal ausreden lassen zu können. Die Jugendlichen, die in diesen therapeutischen Wohngemeinschaften leben, also die haben ein ganz, ganz großes seelisches Päckchen zu tragen, wo natürlich der Hund auch ein Brückenbauer sein kann, auch zum Beispiel zu den Betreuern, dass man einfach wieder besser rankommt an die Jugendlichen.
Im Kontakt mit dem unvoreingenommenen, spontan und emotional reagierenden Tier kommen bei den Jugendlichen längst verschüttete Ressourcen wieder zum Vorschein.
Es ist ja niemand nur ganz krank oder nur ganz gesund. Also wir haben ja alle beide Anteile immer in uns. Ja, und wenn jetzt jemand psychisch sehr belastet ist und daraus sich eine Depression entwickelt, dann sind die krankhaften Eigenschaften erstmal im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass die gesunden Eigenschaften weg sind. Und mit dem Hund oder mit dem Tier holen wir diese Ressourcen wieder vor und machen die wieder sichtbar. Das führt natürlich wiederum dazu, dass der Mensch wieder mehr Hoffnung schöpft, mehr Selbstbewusstsein schöpft, wieder ein bisschen mehr an sich glaubt und auch wieder mal merkt, hey, da gibt's ja noch was, worüber ich mich freuen kann.
Während des Lockdowns war Katrin Wachholz nicht in einer Jugendgruppe, dafür umso häufiger in der Psychiatrie, wo Milka auch sehr erwartet und gebraucht wurde.
Diese beschränkten Besuche, dann durfte man sich ja auch nicht umarmen. Und da gab es einige Patienten, Patientinnen, die das sehr, sehr genossen haben, dann mit Milka mal eine halbe Stunde irgendwie in einem Körperkontakt zu sein und irgendwie mal wieder Nähe zu spüren.
Mit jedem Tier geht das nicht. Therapiehunde wie Milka bekommen eine entsprechende Ausbildung. Und auch zu Hause setzt der positive Effekt nur dann ein, wenn die Beziehung zum Tier eine Vertrauensbasis hat. Carola Otterstedt.
Ich hole mir jetzt mal ein, zwei Meerschweinchen aus dem Zoohandel und dann habe ich ja was zu Hause, falls die Krise weitergeht. So einfach funktioniert es nicht. Also es funktioniert dann, wenn ich eine Beziehung aufnehme zu dem Tier und diese Beziehung auch lebe.
Dass manche Tiere während des Lockdowns auch ganz froh waren, mal nicht im Mittelpunkt des menschlichen Interesses zu stehen, berichtet Christine Kurle, Pressesprecherin des Frankfurter Zoos.
Ablegen ist für Giraffen ja ein Risiko, denn bis sie erstmal auf den Beinen sind und flüchten können, das dauert ja ein bisschen. Das heißt, man sieht Giraffen nur liegen, wenn sie sich sehr sicher fühlen. Und eine unserer Giraffen hat sehr, sehr viel gelegen plötzlich. In den verrücktesten yogaartigen Posen. Also das war schon manchmal, denkt man so, ach du lieber Himmel, wie hat die sich denn verrenkt? Aber das war halt die Entspannung.
Wie Tiere in der freien Wildbahn auf das veränderte Bewegungsverhalten der Menschen reagiert haben, versucht nun eine internationale Forschergruppe herauszufinden, indem sie die GPS-Daten der Tiere dahingehend auswertet. In Deutschland wird diese Arbeit unter anderem von Thomas Müller koordiniert. Er ist Professor am Frankfurter Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center.
Wie viel Zeit verbringen Tiere in der Nähe von menschlich genutzten Gebieten? Wie oft tun sie das? Tun sie das tagsüber oder nachts? Bei vielen Säugetieren ist das ja so, gerade in Bereichen, die von Menschen viel genutzt sind, dass die da sehr nachtaktiv sind, ändert sich das zum Beispiel. Werden zum Beispiel einige dieser Tiere auf einmal gesehen, nicht weil sie da sonst nicht vorkommen, sondern weil sie jetzt tagsüber auch sich zeigen?
Antworten auf diese Fragen können möglicherweise Erkenntnisse liefern, wie Mensch und Tier in der gemeinsamen Umwelt rücksichtsvoller zusammenleben können.
Die Hoffnung ist, dass man Empfehlungen geben kann, welche Störungsintensitäten für welche Arten noch verträgbar sind und wo es eventuell Schwellenwerte gibt, sodass man besser dosiert ein Management machen kann, auch welche Arten ab welcher Störungsintensität tatsächlich eine starke Verhaltensänderung zeigen und für welche Arten vielleicht gewisse Störungsintensitäten noch zumutbar sind.
Eva-Maria Götz war das über Forschungen zum veränderten Mensch-Tier-Verhältnis in Corona-Zeiten. Vielen scheint mit dem Ausbruch des Coronavirus die Zukunft abhanden gekommen zu sein. Ehemals gültige Pläne und Ziele sind hinfällig geworden. Was, wenn die Infektionszahlen mit allen Folgen für die Menschen immer weiter steigen? Was, wenn die Hoffnungen auf einen wirksamen Impfstoff verfrüht sind? Dieser Zustand der Ungewissheit hat bedrohliche Folgen. Kaum jemand hat positive Erwartungen in die Zukunft. Gleichzeitig geraten offene, demokratische Gesellschaften zunehmend unter autoritärem Druck. Ist der Ausnahmezustand die neue Normalität? Lässt sich die Zukunft in der Krise noch gestalten? Das beleuchtet Mirko Smiljanic.
Eine Krise mit solcher Wucht hat die Welt schon lange nicht mehr erlebt. Der Börsencrash von 2007, unangenehm, aber beherrschbar. Die Flüchtlingsströme 2015 Richtung Europa, wir schaffen das. Der drohende harte Brexit federt Brüssel schon irgendwie ab. Bei der Corona-Krise ist die Situation aber brisanter. Lockdown, verzweifelte Eltern, die parallel zum Homeoffice ihren Kindern Mathematik beibringen, verunsicherte Lehrer, ungeliebte Masken und Abstandsregeln, Millionen Menschen in Kurzarbeit, drohende Insolvenzwellen, weltweit viele hunderttausend Tote. SARS-CoV-2 wütet ungebrochen. Bei Licht betrachtet haben sich manche dieser gesellschaftlichen und ökonomischen Verwerfungen aber schon vor Ausbruch der Pandemie angedeutet.
Seit den 90er Jahren arbeitet ein Großteil der Bevölkerung in reichen Ländern in einfachen Dienstleistungsberufen. Und einfache Dienstleistungsberufe werden bei uns traditionell stiefmütterlich behandelt. Im Gegensatz zur Landwirtschaft und zur fertigen Industrie haben wir so gut wie keine Programme zur Veredelung, Aufwertung, Produktivitätssteigerung in einfachen Dienstleistungsberufen. Und jetzt nennen wir sie zwar systemrelevant, aber jetzt natürlich schlägt das durch, dass das also ein kläglich vernachlässigter Sektor in unserer Beschäftigungsstruktur ist.
Hinzu kommt, so Dr. Timo Ergen, Soziologe am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, die ungleiche Verteilung finanzieller Corona-Hilfen.
Man kann durchaus sagen, dass sich westliche Regierungen momentan und westliche Zentralbanken darauf festgelegt haben, dass sie Kapitalmärkte praktisch schadlos halten, im Unterschied zu Beziehern von Arbeitseinkommen.
Das Ergebnis lässt sich unter anderem am DAX und Dow Jones ablesen, die schon fast wieder Vor-Corona-Niveau erreicht haben, während gleichzeitig die Arbeitslosenzahlen in Europa und in den USA drastisch gestiegen sind. Parallel bahnen sich gesellschaftspolitische Umbrüche an. Nationale und antisemitische Gesinnungen, Populisten und Verschwörungstheoretiker bekommen Aufwind und prägen gesellschaftspolitische Debatten. Die Krise wirkt als Brandbeschleuniger für alles Autoritäre. Wobei nicht jede gesellschaftliche Veränderung gleich eine Krise sein muss.
Sondern erst dann, und da müssen zwei Kriterien zusammenkommen, dass die Routinen, mit denen man ökonomische, soziale und politische Probleme bearbeitet hat, nicht mehr funktionieren. Das ist das erste Kriterium. Das zweite ist, dass die Zustände vor den Krisen nicht wieder herstellbar sind.
Krisen nach dieser Definition, so Professor Wilhelm Heidmeier, Soziologe am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld, führen immer zu Kontrollverlusten.
Diese Kontrollverluste können sich zeigen in den Biografien von Menschen, aber auch in den Handlungsweisen von Institutionen und Organisation und man muss ja bezogen auf die Corona-Krise auch sagen, auch die staatlichen Institutionen hatten Kontrollverluste zu verzeichnen und daraus entstehen dann bestimmte Bedrängungen und Irritationen, die darauf hinwirken, dass es in gewisser Weise eine gesellschaftliche Unordnung gibt und das drängt dann auf Wiederherstellung von Ordnung. Darin steckt dann das Autoritäre.
Ein Blick auf die Kommentare von identitären Reichsbürgern, AfD-Anhängern und Rechtsradikalen zur Corona-Krise bestätigt diese These. Das Bedürfnis nach autoritärer Führung, was immer das im Detail auch heißen mag, scheint groß zu sein. In solchen Situationen ist der Blick in die Zukunft notgedrungen vernebelt. Visionen, die aus der Krise herausführen, gibt es nicht. Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas hat schon 1985 dafür den Begriff der neuen Unübersichtlichkeit geprägt.
Damals ging es um die Unübersichtlichkeit und wie sich der Wohlfahrtsstaat entwickelt. Das hat sich natürlich jetzt alles dramatisch ausgeweitet. Und insofern haben wir auch neue Unübersichtlichkeiten, die uns sehr zu schaffen machen. Das heißt, es gibt kaum noch Visionen, wie es nach vorne geht. Habermas hat damals schon von einer Erschöpfung von Visionen gesprochen.
Der Blick in die Zukunft entscheide aber mit über die Bewältigung der Krise, so Dr. Lisa Suckert, Wirtschaftssoziologin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.
Wie wir denken, wie wir entscheiden und wie wir letztendlich auch handeln, ist geprägt von der Vergangenheit und der Gegenwart. Aber neben den Erfahrungen, die wir gemacht haben, Dingen, die wir erlernt haben und beispielsweise den direkten Reaktionen von unseren Mitmenschen, wird unser Handeln, Denken und Entscheiden auch maßgeblich davon geprägt, wie wir uns die Zukunft vorstellen.
Kredite nimmt nur jemand mit stabilem Einkommen auf. Demokratische Parteien werden gewählt, wenn ihre Programme erfolgreiche Zukunftsperspektiven versprechen und so weiter. Entscheidend für das Handeln sind die Erwartungshaltungen an die Zukunft. Natürlich lasse sich Zukunft nie bis ins letzte Detail vorhersagen. Wichtig sei ein positives Grundgefühl, so Lisa Suckert. Genau das fehlt vielen Menschen aber in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie. Ehemals feste Fundamente weichen auf und vertraute Strukturen geraten ins Wanken, sozial, ökonomisch, politisch. Der italienische Philosoph Antonio Gramsci nannte vor rund 100 Jahren diesen Zustand ein Interregnum. Das heißt,
das, was bisher gegolten hat, gilt nicht mehr. Aber das Neue kann noch nicht geboren werden. Das Resultat davon ist eben diese starke Verunsicherung. Weil wir keine Orientierungspunkte haben, an denen wir unsere Zukunftserwartungen festmachen können. Wir verstehen sozusagen die Welt nicht mehr.
Die Folgen dieser Orientierungslosigkeit lassen sich unter anderem bei den Querdenkern und QAnon-Anhängern beobachten. Viel mehr Verschwörung und Wirrnis gehen kaum. Unabhängig davon, warum diese Entwicklungen gerade jetzt hochkochen, stellt sich aber doch die Frage, ob Gesellschaften sich nicht mit vorsorgenden Maßnahmen gegen Krisen schützen können. Wie schwierig das ist, zeigt ein Blick auf die Anfänge der Corona-Pandemie. Desinfektionsmittel und Mundmasken, ganz zu schweigen von Intensivbetten mit Beatmungsgeräten, waren Mangelware, so Timo Ergen vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
Selbstverständlich ist es auch wahr, dass man also jetzt nicht für alle Eventualitäten Vorsorge treffen kann, aber ein Stück weit sollten diese sehr unwahrscheinlichen, aber mit unheimlichen Kosten einhergehenden Ereignisse sollte man sich darauf einstellen, gesellschaftlich.
Das setzt allerdings einen Konsens darüber voraus, ob die Gesellschaft tatsächlich gerade eine Krise erlebt und erleidet oder vielleicht doch nur eine lässliche Störung. Darüber entbrennen Deutungskämpfe zwischen verschiedenen Gruppen, Virologen gegen Verschwörungstheoretiker, kritische Politiker gegen Abwiegler, seien es nun Impfgegner oder stramme Reichsbürger, so Lisa Suckert vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
Und solche Deutungskämpfe sehen wir in allen Krisen. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Finanzkrise anschauen, die nur schon ein paar Jahre zurückliegt, da war es natürlich auch so, dass darüber diskutiert wurde, ist das jetzt ein Versagen von einzelnen Finanzakteuren? Ist da irgendwie was Fundamentaleres mit unserem Finanzsystem nicht in Ordnung? Vielleicht sogar mit unserem Wirtschaftssystem nicht in Ordnung? Und jetzt haben wir natürlich auch diese Diskussionen. Ist das Ganze wirklich schlimmer als eine normale Grippewelle?
Krisen setzen destruktive wie konstruktive Kräfte frei. Im besten Fall erzeugen sie eine Atmosphäre des Aufbruchs, auch wenn die Gesellschaft sich noch im Interregnum befindet. Das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht geboren. Immerhin lässt sich das Neue schon jetzt als Erwartung formulieren, die hier und da auch schon praktisch umgesetzt wird.
Also die Art und Weise, wie wir Zukunft denken, ist natürlich von dem beeinflusst, was wir um uns sehen. Und wir machen jetzt alle viele neue Erfahrungen, auch wenn Sie an diese ganze Sache denken, Homeoffice und Videokonferenzen und keine Dienstreisen mehr und solche Sachen. Das sind auch alles neue Erfahrungen, die wir machen, neue Erfahrungen, die wir auch als Gesellschaft diskutieren. Und natürlich können da auch veränderte Zukunftserwartungen daraus resultieren.
Gehen wir gar gestärkt aus der Krise hervor, als bessere Menschen, die Solidarität und Empathie gelernt haben? Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier ist skeptisch.
Nein, ich sehe das in keiner Weise so. Es war wirklich sehr bemerkenswert, wie in den ersten Wochen der Pandemie Solidaritäten vorhanden waren. Die sind aber damals in Leerlaufzeiten vollbracht worden. Die Frage ist ja, wie Solidaritäten sich strukturell verankern und nicht aus einer besonderen kurzzeitigen Situation.
Mirko Smiljanic berichtete über die schwierige Suche nach Zukunftsvorstellungen in der Krise. Zukunftsvorstellungen in Krisenzeiten haben es schwer. Wir haben es eben gehört. Aber manche Visionen werden auch gerade jetzt wieder neu belebt. Zum Beispiel die von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Lässt es sich vielleicht doch erfolgreich umsetzen? Wie lässt es sich finanzieren? Und führt es zu mehr Nichtstun oder zu mehr Selbstbestimmung und mehr Gerechtigkeit? Darüber gehen die Meinungen auseinander. 2016 ist in der Schweiz ein Volksentscheid zum Grundeinkommen gescheitert. In Deutschland sammelt der Verein Expedition Grundeinkommen Unterschriften, um in mehreren Bundesländern, darunter Berlin, Bremen und Hamburg, eine Volksabstimmung zur Erprobung dieses Modells zu erreichen. Was bislang noch Utopie ist, könnte durch ein neues Forschungsprojekt realistischer werden.
Nachdem der Berliner Verein Mein Grundeinkommen 6 Jahre lang Spenden gesammelt und mehr als 650 Menschen 12 Monate lang mit jeweils 1.000 Euro unterstützt hat, will nun das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern die Wirkung dieses besonderen, nämlich bedingungslosen Grundeinkommens unter die Lupe nehmen. Isabel Fanrich Lautenschläger hat mit den Initiatoren, Wissenschaftlern und einer Bezieherin eines bedingungslosen Grundeinkommens gesprochen.
Im Sommer vor einem Jahr hat Katrin Klein eines von 20 ausgelosten bedingungslosen Grundeinkommen gewonnen. 12 Monate lang, jeweils 1.000 Euro.
Ich kam gerade aus dem Theater, glaube ich, und war völlig aufgeregt, konnte das natürlich erstmal gar nicht glauben und wollte meinen Freund dann sofort zum Essen einladen, hatte aber gar kein Geld dabei. Und ich glaube, ich hatte gar nicht so sehr diese monatliche Unterstützung vor Augen, sondern so ein großes Reichtumsgefühl. Für mich war das gar nicht so überschaubar, so ein Jahr lang 1.000 Euro. Für mich ist das ziemlich viel. Also ich kann von 1.000 Euro im Moment leben.
Die Schauspielerin, deren Name hier geändert ist, hatte gerade ihren Job gekündigt, um ein Studium an einer Berliner Filmhochschule zu beginnen. Der unerwartete Gewinn habe sie in der Zeit des Umbruchs sehr unterstützt und ihr beim Studieren den Rücken freigehalten, erzählt die 29-Jährige. Trotzdem habe nicht in erster Linie das Geld, sondern dessen bedingungslose Bereitstellung die Hauptrolle gespielt.
Ich habe jetzt nicht mehr ausgegeben, ich habe mir keine großen Sachen gekauft oder ich habe jetzt nicht alles über den Haufen geworfen, was ich nicht sowieso schon über den Haufen geworfen hätte. Ich habe eher das Gefühl, ich könnte ganz viel. Wenn ich jetzt eine tolle Idee habe, dann könnte ich irgendwas anfangen und ich habe irgendwie was im Rücken, was mir das ermöglicht.
Die Idee, durch Crowdfunding Geld zu sammeln und als monatlich festen Betrag als bedingungsloses Grundeinkommen jemandem zu schenken, stammt von Michael Bohmeier, heute 36 Jahre alt.
Vor 6 Jahren bin ich aus einem Internet-Startup ausgeschieden, was ich gegründet habe. Ich habe dann dort kein Gehalt mehr bekommen, aber immer noch meinen Gewinnanteil als Mitinhaber. Und das waren zufälligerweise genau 1.000 Euro im Monat. Ich habe also zum ersten Mal in meinem Leben leistungslos ein Einkommen gehabt. Und obwohl das deutlich weniger Geld war als das, was ich zuvor hatte, hat das mein Leben sehr verändert. Und ich dachte, wenn das der Effekt von Grundeinkommen ist, dann will ich ausprobieren, ob es anderen auch so geht.
In den vergangenen 6 Jahren hat der von Michael Bohmeier mitgegründete Verein Mein Grundeinkommen mehr als 8 Millionen Euro Spenden gesammelt und diese an bislang 668 zufällig ausgewählte Menschen verschenkt. Jeweils ein Jahr lang, jeden Monat 1.000 Euro. Aus der anfänglichen Schnapsidee sei ein richtiger Run geworden. Die Menschen wollten gerne weiterhin spenden und jeden Monat Grundeinkommen verschenken. Bohmeier stellt eine große Neugier fest, das Grundeinkommen auszuprobieren. Auf der Internetseite des Vereins registrierten sich alle gesellschaftlichen Gruppen. Vom Obdachlosen bis zur Millionärserbin, von der CSU-Wählerin bis zum Linksparteiwähler, vom Hipster bis zum Bauern, erzählt er.
Ein spannender Effekt ist, dass am Anfang tatsächlich viele Leute sagen, jetzt kündige ich meinen Job. Oder Frauen sagen sehr häufig, jetzt scheide ich mich von meinem Mann, weil jetzt kann ich finanziell auf eigenen Füßen stehen. Interessanterweise passiert aber beides nicht. Warum? Weil mit dem Grundeinkommen kommt plötzlich so eine Freiheit, Nein sagen zu können. Und jetzt wird also meine Entscheidung, trotzdem noch ins Büro zu gehen, plötzlich nicht mehr eine Entscheidung, die ich eben treffen muss, weil ich sonst kein Geld habe, sondern es ist meine freie Entscheidung aus mir heraus. Wo früher Zwang war, gibt es jetzt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit.
Die Idee eines Grundeinkommens scheint einleuchtend. Am Monatsanfang bekommt jeder Mensch unabhängig von Alter und Einkommen zum Beispiel 1.200 Euro aufs Konto, eine Summe, die sich am staatlich festgelegten Existenzminimum orientiert. Wer nichts dazu verdient, so die Überlegung, zahlt zukünftig keine Steuern. Weitere Einkommen sollen dagegen steuerlich verrechnet werden. Wie, das ist noch offen. Unterm Strich erhofft Bohmeier sich, durch eine stärkere Besteuerung der Reichen, eine Umverteilung. Dies würde allen zu Liquidität und Vertrauen verhelfen. Niemand rutscht unter 1.200 Euro monatlich und jeder kann selbst entscheiden, wofür diese ausgegeben werden.
Die Hypothese, die wir entwickelt haben durch die Vorerfahrung der letzten Jahre, ist, dass es eben nicht so sehr ums Geld geht, sondern um diese bedingungslose Gewährung, dass das Geld nur ein Trick ist, um einen psychologischen Effekt zu induzieren, um Vertrauensvorschuss zu geben, aus dem dann wie bei einer selbsterfüllenden Prophezeiung neues Vertrauen in sich selbst und auch die Gesellschaft erwächst und was dafür sorgt, dass wir bessere Entscheidungen treffen, nachhaltiger und sozialer leben und wahrscheinlich auch besser leisten können. Money.
Mit der Sicherheit eines Mindesteinkommens wird der Kopf frei für Entscheidungen und man hat das Leben in der eigenen Hand, so lauten die Erzählungen bisheriger Gewinner. Der Verein Mein Grundeinkommen stellt fest, dass die Menschen gesünder leben, manche sogar ihre chronischen Krankheiten überwinden und viele ihre sozialen Beziehungen besser gestalten. Dennoch halten sich hartnäckig Vorbehalte gegen die Idee, Menschen ein Minimum an Einkommen bedingungslos zur Verfügung zu stellen, ohne dass sie dieses beim Amt beantragen müssen, um schließlich als Hartz-IV-Empfänger stigmatisiert zu werden. Im Kern gäbe es zwei Gegenargumente, die in vielen verschiedenen Spielarten zu hören seien, sagt Michael Bohmeier.
Das ist einmal, dass der Mensch dann so zum Vorschein käme, wie er wirklich ist, nämlich faul und dumm. Und das andere ist, dass Grundeinkommen nicht finanzierbar wäre. Beide Argumente haben sicherlich einen berechtigten Kern oder man kann zumindest verstehen, woher es kommt. Die Praxis ist aber, glaube ich, viel komplizierter und viel differenzierter und da wollen wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Initiiert durch den Verein Mein Grundeinkommen untersuchen jetzt unabhängige Wissenschaftler im Pilotprojekt Grundeinkommen, wie sich die finanzielle Basisausstattung individuell und gesellschaftlich auswirkt und wie sie finanziert werden könnte. Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, ist in den drei aufeinanderfolgenden Studien federführend dabei. Er sieht positive Anzeichen dafür, dass, wie die erste Studie bald zeigen könnte, das Geld eine besondere Verantwortung bei den Menschen auslöst.
Und etwas anderes ist als jetzt Lotteriegeld. Wir vermuten natürlich auch, dass jetzt das hohe Interesse sozusagen etwas damit zu tun hat, naja, wer will nicht für kurzen Fragebogen und eine Registrierung online die Chance mitnehmen, über 3 Jahre 1200 Euro ausgezahlt zu bekommen. Also diese Lotteriemotivation, das Spielglück mag da einen Ausschlag geben. Aber wir sind gespannt, was das Geld aus den Menschen macht.
Die Resonanz ist riesig. Bis November, so der ursprüngliche Plan, wollten der Verein Mein Grundeinkommen und die Forscher 1 Million Menschen für eine mögliche Teilnahme gewinnen. Innerhalb von nur 3 Tagen war das Ziel erreicht. Bis jetzt haben sich 1,8 Millionen Menschen online registriert. Aus dieser Menge werden zunächst zufällig 20.000 Menschen für eine Basisbefragung ausgewählt. Aus dieser Gruppe dann wiederum zufällig 120 Personen, die 3 Jahre lang jeden Monat die 1.200 Euro bekommen. Schritt 1 des Forschungsprojekts soll klären, worin der maximale Nutzen eines Grundeinkommens liegt, erzählt der Professor für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Die Effekte werden mit einer Vergleichsgruppe von knapp 1400 Personen überprüft.
Wir sind wirklich an dem rein individuellen, subjektiven Handeln plus auch Empfinden interessiert. 2 Ebenen sozusagen. Wir haben Indikatoren, wo wir das faktische Handeln der Menschen, insbesondere im Fokus des Arbeitsmarktes uns anschauen, aber eben auch das subjektive Wohlbefinden, psychische Faktoren der Resilienz, des Stressempfindens, der Belastung. Das sind die beiden Linsen, mit denen wir sozusagen wirklich unsere Forschung jetzt betreiben.
Die Pilotstudie soll erstmals Zahlen dafür liefern, ob die Wirkung des Grundeinkommens überschätzt wird oder nicht. Löst es nur eine kurze Freude aus und die Gewinner gehen wieder zum Tagesgeschäft über? Diese Frage will Dr. Susan Fiedler untersuchen.
Wenn ich Sie zum Beispiel fragen würde, wie sehr würde Sie eine Gehaltserhöhung von 1200 Euro freuen, würden Sie sagen, sehr. Zumindest machen das die meisten Menschen. Die glauben, das wird die dann glücklich machen. Oder eine Heirat oder ein Kind. Ja? All diese Dinge tragen dazu bei, Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Im Durchschnitt. Nun ist es aber so, dass in dem Moment, wenn diese Sachen tatsächlich passieren, sich der Mensch relativ schnell darauf einstellt. und sich das Level an Lebenszufriedenheit daran dann adjustiert und dementsprechend halt ganz andere Entscheidungsvorgänge in Kraft gesetzt werden, als das vorher angenommen wurde von den jeweiligen Beteiligten.
Die Psychologin arbeitet am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Was haben diese mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun? Inwiefern lassen sich steuerlich finanzierte Straßen, Rechtssystem und Schulbildung mit der regelmäßigen Überweisung von 1200 Euro vergleichen?
Im Grunde wäre das ja eine Investition in die Gemeinschaft, um beispielsweise eine andere Atmosphäre zu schaffen, eine andere Art von Wertesystem. Wer ist eigentlich bereit dazu, das zu leisten? Das sind Fragen, die sich da auch noch anschließen könnten. Wir gucken uns jetzt erstmal die Seite der Empfängerinnen an. Spannend ist natürlich auch die Seite der Unterstützerinnen.
Das Grundeinkommen soll nicht nur die Individuen stärken, sondern auch die Gesellschaft, betont Michael Bohmeier. Diese stehe angesichts von Klimawandel und Digitalisierung vor riesigen Herausforderungen, für die es bislang keine politischen Konzepte gebe. Aber
wenn am Monatsanfang alle Menschen zum ersten Mal das Gleiche auf dem Konto haben, kann das für neuen Zusammenhalt sorgen? Kann Rechtspopulismus durch die Sicherheit im Rücken der Nährboden entzogen werden? Schaffen wir mit Sicherheit im Rücken neue Arbeitsweisen zu finden, bei denen wir nicht mit Maschinen konkurrieren müssen? Oder lernen wir dadurch, dass endlich für alle genug da ist, Verzicht auf neue Art und Weise kennen?
Forschungs- und Pilotprojekte zum Grundeinkommen sind zwar nicht neu, hatten bislang aber nur bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen oder besondere ökonomische Situationen im Blick. So versucht das Land Berlin im aktuellen Projekt Solidarisches Grundeinkommen, Langzeitarbeitslose mit öffentlich finanzierten Jobs ins Arbeitsleben zu reintegrieren. Auch Finnland hat 2017/18 die Wirkung eines Grundeinkommens bei rund 2000 arbeitslosen Menschen erforscht. Jürgen Schupp spricht von positiven Effekten.
Da war beispielsweise das Vertrauensempfinden in den Sozialstaat und in die Institutionen des Staates bei denen, die das bekommen haben, gewachsen. Also wenn sowas wie ein nachhaltiger, auch sozialer Friede, der durch ein solches Grundeinkommen die Folge wäre, gefördert werden kann, dann kann es durchaus auch gesamtgesellschaftlich rational sein, einen solchen Weg zu gehen.
Zum Beispiel auch in sogenannten Entwicklungsländern. Die Nobelpreisträger für Ökonomie aus dem Jahr 2019, Esther Duflo und Abhijit Banerjee, forschen dazu, wie sich dort die Armut durch Grundeinkommen bekämpfen lässt und wie dieses dazu beiträgt, dass Kinder häufiger die Schule besuchen oder Erwachsene sich selbstständig machen. Bereits in den 1970er Jahren zeigte eine Studie im Wohlfahrtsstaat Kanada, dass infolge von Grundeinkommen und Steuern in unterschiedlicher Höhe Menschen länger zur Schule gingen sowie weniger Stress und Ängste empfanden. Heute zahle die kanadische Regierung jedem Bürger und jeder Bürgerin in dem an Rohstoffen reichen Alaska eine jährliche Rendite aus den staatlichen Öleinnahmen. Jürgen Schupp.
Diese Idee, dass jeder Bürger einen solchen Betrag bekommt, diese Debatte gibt es durchaus auch in der ökonomischen Theorie der Verteilungsfragen. Tony Atkinson, ein verstorbener britischer Verteilungsforscher, plädierte nicht für ein monatliches Grundeinkommen, sondern er hatte die Idee, dass jeder erwachsene Bürger sowas wie eine vorgezogene Erbschaft erhält im Alter von 18 Jahren, dann im 5- oder 6-stelligen Eurobetrag, der dann ihm ermöglicht, auch etwas selbstbestimmt aus seinem Leben zu machen.
Die Frage der Finanzierung will das DIW in späteren Teilprojekten klären, wenn sich gezeigt hat, inwieweit das Grundeinkommen überhaupt zu individuell positiven Effekten führt. Dass die Pilotstudie allerdings an gewisse Grenzen stoßen wird, ist nicht nur den Wissenschaftlern, sondern auch den Teilnehmenden klar. Katrin Klein hat zwar gemerkt, dass sie trotz finanzieller Absicherung durch das gewonnene Grundeinkommen nicht weniger, sondern mehr arbeiten will. Doch was ist dieser Versuch wert, der nur 3 Jahre lang dauert und von dem nicht alle gleichermaßen profitieren?
Ich habe mir gerade am Anfang total gewünscht, dass es alle bekommen, weil dann wäre das Neidthema nicht Thema gewesen. Also ich hatte tatsächlich manchmal Schwierigkeiten, das zu erzählen, weil ich nicht sicher war, wie die Leute reagieren. Und auch Freunde tatsächlich manchmal, ich das Gefühl hatte, die können nicht offen einfach frei sich freuen, sondern sind irgendwo neidisch.
Ob die Gesellschaft allerdings bereit ist, allen Mitgliedern dieselbe finanzielle Ausgangslage zu gewähren, In dieser Frage ist das Team aus Verhaltensökonomen, Psychologen und Soziologen durchaus geteilter Meinung. Jürgen Schupp hofft, die an sich positive Utopie eines Grundeinkommens weiterzuentwickeln.
Dass wir für das Jahr 2030 sozialpolitische Ziele verabreden, wo wir hinwollen. Ich würde mir wünschen, und eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages wäre in meinen Augen der adäquate Ort, wo eine Bestandsaufnahme von unserem jetzigen Wissen aufbereitet wird.
Susan Fiedler zeigt sich überrascht, wie weit die Gesellschaft ist. Doch teilweise sei sie auch enttäuscht.
Wie weit sie noch nicht ist. Ich glaube, Corona hat hier einen sehr wunden Fleck aufgezeigt, dass viele Leute durchs Raster fallen, wenn mal was nicht stimmt. Dadurch können sich heute mehr Leute vorstellen, wie das ist. Das hat die Debatte auf jeden Fall sehr aktuell und sehr brenzlig gemacht. Und dementsprechend denke ich, wir sind nicht bereit. Das ist noch ein langer Weg zu gehen. Das ist eine Reform, die würde fundamental sehr, sehr vieles ändern bei uns.
Isabel Fanrich-Lautenschläger berichtete über die Diskussion und Forschungen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und damit endet auch schon unser heutiger Streifzug durch die Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Sendung können Sie wie immer nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten folgen hier die Jazz-Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.